Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Radio Free FM, willkommen zur Plattform. Heute Nachmittag auf der 102,6 bei Radio Free FM. Gleiche Stelle, gleiche Zeit, wie immer Montag bis Donnerstag. Mein Name ist Michael Trost und heute sprechen wir hier in der Plattform über Ulm-Kolleg. Wir sprechen über die Schule, über die Berufsausbildung, über ja alles, was in diesem Kontext interessant zu erzählen, zu berichten, zu hören ist. Und mein Studiogast ist heute der Schulleiter und Geschäftsführer, Geschäftsführer des Ulm-Kolleg, der Herr Florian Schneider. Herr Schneider, ganz herzlich willkommen hier bei der Plattform bei Radio Free FM.
Vielen Dank, Herr Trost.
Schön, dass ich da sein darf. Schön, dass Sie da sind und wir eine Stunde lang über Ihre Themen bzw. Arbeitsumfeld berichten dürfen. Ich muss zusagen, ich habe vorher auch gar nicht so arg viel gewusst und habe mich ein bisschen natürlich vorbereitet, wie immer, doch auch schon das eine oder andere dazugelernt und denke, ja, ist auch für die Hörer mal auf jeden Fall sehr interessant. Bevor wir zum Thema kommen, da tiefer einsteigen, Herr Schneider, machen wir es doch so, wie wir es immer an der Plattform handhaben, stellen wir Sie einfach mal ganz kurz vor. Vielleicht können Sie einfach ein paar kurze Worte zu sich sagen, wer Sie sind, was Sie machen, wie Sie auch zu diesem Thema oder konkret zum Ulm-Kolleg gekommen sind, alles, was Sie denken, was so die Hörer vielleicht einführen, ein bisschen über Sie interessieren könnte.
Sehr gerne. Also wie gesagt, mein Name ist Florian Schneider und ich arbeite inzwischen über 20 Jahre am Ulm-Kolleg. Das Ulm-Kolleg kenne ich aber schon ein Stück länger, schlicht und ergreifend, weil ich selber eben auch ausgebildeter Physiotherapeut bin und meine Ausbildung tatsächlich am Ulm-Kolleg 1990 abgeschlossen habe. Also kenne ich das Ulm-Kolleg jetzt schon über 30 Jahre. 10 Jahre später habe ich dann eben als leitende Lehrkraft Physiotherapie am Ulm-Kolleg in Festanstellung begonnen. 2011 kam dann noch zusätzlich die Geschäftsführung dazu und die Gesamtschulleitung. Und ja, dieser Beruf, diese Tätigkeit macht mir unglaublich viel Spaß. Das Themenfeld Physiotherapie beziehungsweise auch die anderen Therapieberufe wie Massage und Podologie sind hochspannend und aktuell. Es ist extrem erfüllend, mit jungen Menschen zusammenzuarbeiten, diese zu begleiten in einer sehr wichtigen Lebensphase. Das ist so, dass gerade in den Berufen Physiotherapie und Massage die Schüler beginnen mit normalerweise, ja, also wenn sie jung sind, mit 15, 16, in der Physiotherapie eher älter, 18, 22, sowas in der Größenordnung. Und dann sind sie eben 2 bzw. 3 Jahre bei uns. Und während dieser Zeit machen sie eine enorme Entwicklung durch, sowohl natürlich was das Fachliche betrifft, aber eben auch durch das Themenfeld, eben der Umgang mit Menschen und teilweise der Umgang mit Menschen, die in schwierigen, weil krankheitsbedingten Situationen konfrontiert sind. Das macht unsere Schüler, wie gesagt, in diesen 2 bzw. 3 Jahren doch enorm reif auf der Strecke.
Für alle die, die noch nicht genau wissen, wo sie räumlich angesiedelt sind, sollten wir vielleicht kurz erklären, wo man sie überhaupt findet, wo ihre Räumlichkeiten, Schulungsräume und ja, genau. Das Ganze.
Das mache ich sehr, sehr gerne, weil ich bin ein absoluter Fan von unserem Gebäude und auch ein absoluter Fan von unserer Lage. Wir haben eine exponierte Position auf dem oberen Eselsberg, eigentlich direkt an der Kante runter nach Ulm. Jeden Morgen, wenn ich zur Arbeit fahre, bin ich gespannt aufs Panorama, weil durch das Wetter ist es doch immer etwas unterschiedlich. Es ist so, dass das Gebäude auch ganz schöne Tradition hat. Das war nämlich der Oberberghof und war lange Zeit ein Ausflugslokal für die Ulmer Bürger. Es wird jetzt zwar immer seltener, aber wir bekommen immer mal wieder spontan Besuch von älteren Ulmern, die dann reinkommen und sagen, Mensch, hier hatte ich mal Konfirmation oder hier habe ich geheiratet. Und das ist dann schon interessant. Dann gab es eine kurze Episode, passt auch ganz gut zum Thema Radio, zum Thema Musik. Es gab dann nach diesem Ausflugslokal, glaube ich, 4 oder 5 Jahre lang die Disco-Pyramide. Die damals wohl legendär war und entsprechend laut und dementsprechend hat es dann nicht mehr funktioniert mit dem Bestand. Und so circa seit 1984 ist eben das Ulm-Kolleg jetzt dort oben, damals noch als Lehranstalten für Krankengymnastik und Massage. Ich meine, der Begriff Lehranstalt, das hat schon ein bisschen was Bedrohliches. Bin froh, dass wir das abgelegt haben und uns inzwischen als Fachschulen bezeichnen. Ja, und ja, also wie gesagt, der Standard ist super und hat sich über die Jahre auch extrem entwickelt.
Das heißt, man kann sagen, es ist eine Berufsfachschule eben für Ausbildung in diesem Bereich, Massage und Kontextphysiotherapie und. Jetzt muss ich überlegen, also den Oberberghof kenne ich auch noch, sogar aus früherer Zeit, als er noch bewirtschaftet war, das ist schon eine Weile her, ich denke Anfang der 70er Jahre. Von der Fläche und von der Unterbringung, ist es tatsächlich möglich, da eine Schule zu machen? Oder ich glaube, Sie haben inzwischen auch erweitert und dazu gebaut, weil ich habe das als überschaubar groß in Erinnerung. Und da eine Schule und eine komplette Berufsausbildung mit vielen Menschen zu machen, würde mir räumlich jetzt irgendwo schwerfallen, sich vorzustellen.
Ja, das Nette ist, dass ich tatsächlich eigentlich so jede Ausbaustufe miterlebt habe. Nämlich als ich selbst Berufsfachschüler war, da war es quasi noch die kleinste Einheit genau genommen. Das waren dann eben 2 Massageklassen und 3 Physiotherapieklassen und sonst nichts. Während meiner Ausbildungszeit wurde dann das sogenannte Bewegungspavillon angebaut. Das war dann 1990. Das war also der erste größere An- und Umbau. Es war dann auf alle Fälle schon mal ein Schritt in eine deutliche Vergrößerung und eine Öffnung vom Gebäude, muss man dazu sagen. Und dann eben 2006 kam dann der zweite Anbau mit dem Anbau, jetzt muss ich wieder Anbau West. Da haben wir insgesamt 550 Quadratmeter angebaut, also doch ein ganz schönes Stück. Und der letzte große Anbau war 2011, das war dann der Anbau Ost mit noch etwas mehr Quadratmetern und auch noch Erweiterung vom Verwaltungs- und vom Lehrerbereich. Das waren nochmals knapp 1000 Quadratmeter und so haben wir jetzt inzwischen doch ein sehr großes Gebäude mit viel Platz. Und das Schöne aber dabei ist, dass wenn man dran vorbeigeht, es ist nicht wahnsinnig wuchtig und wir bekommen oft zurückgemeldet von den Leuten, die dann zu uns reinkommen, sagen sie, hoppla, das ist ja doch viel größer, als es von außen der Anschein macht.
Wie viel Menschen sind jetzt denn bei Ihnen alles in allem, ohne dass wir schon zu tief in die einzelnen Bereiche reingucken, aber wie viele sind denn bei Ihnen aktiv? Also wie viele Schüler, Lehrkräfte, alles in allem, wie viele Menschen sind denn bei Ihnen also da oben tätig?
So. Das ist die schwierigste Frage, vielleicht schlechthin. Also wenn man jetzt einfach die Schüler nimmt, wir haben insgesamt 7 Klassen Physiotherapie, wenn wir voll ausgelastet sind. Wir haben 2 Klassen Massage und wir haben 3 Klassen Podologie. Und so, wenn wir die Maximalauslastung haben, dann erreichen wir so Schülerzahlen bis 280 insgesamt. Es schwankt so ein bisschen, weil zum Beispiel in der Physiotherapie gibt's eine Klasse, wo eben Masseure sich nachqualifizieren können zu Physiotherapeuten und diese Zusatz- oder Ergänzungsausbildung geht 18 Monate und die beginnen wir immer zweijährig. Das heißt, genau genommen jetzt zum Beispiel dieses Jahr, ab Mai 2021 fehlt diese Klasse ein halbes Jahr und dementsprechend sind dann die Schülerzahlen etwas niedriger.
Ja.
Und dann haben wir natürlich auch Schülerzahlschwankungen durch frühere Abgänge oder manchmal ist es auch so, dass wir gerade im Bereich der Podologie oder der Massage die Klassen nicht ganz füllen.
Ja, das heißt jedenfalls, Sie sind mit wahrscheinlich Dozenten und mit Verwaltung dann schon rund, ja, also 300, die irgendwo bei Ihnen im Kontext tätig sind,
ja.
Auch wenn nicht immer alle da sind, aber zumindest ist dann schon eine Institution, die also nicht ganz klein ist und schon an der Stelle also wirklich auch Fläche benötigt und insofern der Ausbau natürlich dann auch notwendigerweise, dann geschehen musste. Also jedenfalls die Fläche und beziehungsweise die Räumlichkeiten sind dort oben in schöner Lage auf dem Oberen Eselsberg da auf jeden Fall gehen alle ein und aus vorbei. Die Frage, sind überhaupt jetzt bei Ihnen dann auch zu Corona-Zeiten dann die Menschen da oder auch mehr im Homeoffice oder ich überlege mir gerade Ausbildung, gerade auch Massage oder Ausbildung Physio oder irgendwie Podologie ist ja wahrscheinlich sehr schwierig zu vermitteln, nur jetzt online. Also das sind ja viele Dinge, die am Menschen irgendwo auch ausgebildet werden. Also die Frage, geht das bei Ihnen überhaupt oder muss Präsenz dann doch stattfinden?
Also da nehmen tatsächlich diese Fachschulen der Gesundheitsberufe eine Sonderstellung ein, muss man ganz klar sagen. Auch was den Lockdown betrifft, wir waren nur letztes Jahr im Frühjahr so richtig zu und das auch kürzer als die Regelschulen. Und genau genommen ja, kommt auch aus der Politik, die, nicht die Förderung, aber die Bitte, möglichst adäquat weiter auszubilden. Und das heißt, wir bilden auch tatsächlich weiter praktisch aus, das heißt auch mit Körperkontakt und dergleichen. Es ist bedingt natürlich unbedingt funktionierende Hygieneregelungen, die klar formuliert sind bei uns und auch gut eingehalten werden. Das Gute ist, dass natürlich durch das, dass unsere Schüler ja eh im Gesundheitsbereich tätig sind, per se schon mal da ja mit guter Einsicht ausgestattet sind, ja, und Argumenten zugänglich sind. Mhm. Und dementsprechend ist es trotzdem so, dass wir im Moment jetzt schon eine ganze Zeit lang natürlich auch im Wechselbetrieb arbeiten. Also sprich, wir haben maximal die Hälfte der Schüler gleichzeitig am Ulm-Kolleg. Und ja, und das muss man dann jonglieren. Wir haben im letzten Jahr sämtliche Unterrichtsformen lernen müssen und Unterrichtsvariationen online oder der Lehrer da und die Schüler zu Hause, die Schüler da und der Lehrer zu Hause. Also alle Mischformen, die es noch irgendwie gibt, haben wir ausprobiert und sind aber froh, dass es funktioniert.
Mhm. Trotzdem wird auch Sie wahrscheinlich wie jedes Unternehmen oder andere Schulen das natürlich unter doch ja auf ja besondere Weise fordern, da Lehrpläne oder Raumpläne, alles das so zu organisieren für so einen Betrieb, dass das alles dann konform den ja Anforderungen des Viruses oder der Pandemie dann irgendwie genügt, also auch bestimmt eine schwierige Zeit gerade.
Absolut, also ich habe das Glück, dass ich wirklich ein sehr, sehr engagiertes Team habe in allen Bereichen und auch einfach Leute habe, die lösungsfähig und lösungswillig sind. Wir hatten enormes Glück, dass eine Kollegin von mir sich in ihrem berufsbegleitenden Masterstudiengang mit dem Thema E-Learning schon beschäftigt hatte und wir davor auch schon Online-Lehrformen in kleineren Maßen etabliert hatten. So war zum Beispiel letztes Frühjahr der Umstieg dann oder das Nutzen von Online-Möglichkeiten relativ schnell erledigt und auch was die Ausstattung und die Hardware betrifft. Da haben wir am Anfang improvisiert und haben dann aber doch einen Status erreicht, recht schnell, der dann auch funktioniert hat. Also.
Ja, dann überlegen wir doch, kommen wir doch mal zum Thema, wie eigentlich das Ulm-Kolleg zustande gekommen ist. Es wurde ja 1976, wie ich mir schon angelesen habe, gegründet. Ja. Vielleicht einfach dazu von Ihnen ein paar Worten, wer es gegründet hat, wie vielleicht auch einfach damals die Initiative zustande gekommen ist, was da der Gedanke dahinter war. Einfach ein bisschen, ein bisschen der Historie dieses, des Ulm-Kollegen ein bisschen stöbern.
Genau. Also 1976 war ich nicht dabei, da war ich noch zu jung. Aber ich kenne die Historie und die ist auch recht schlüssig. Genau genommen kann man wirklich sagen, die Entstehung vom Ulm-Kolleg ist eng verbunden auch mit der Entstehung der Universität und der Universitätsklinik.
Oh ja.
Und durch die Gründung von der Universitätsklinik kamen natürlich auch nationale und internationale Experten nach Ulm, unter anderem eben der Professor Karius Buri, ein damals weltbekannter Unfallchirurg und Traumatologe. Und der hatte damals schon erkannt, dass die besten Operationen nicht gut funktionieren, wenn die Nachsorge nicht gut ist und vor allem auch die Nachsorge im Bereich Krankengymnastik damals und eben auch Massage. Und so hat er dann eben die Gründung der Schule angeregt. Das wurde dann aber in privater Trägerschaft dann gemacht. Das haben dann ein Herr Heubel und ein Herr Fischer haben die Gründung letzten Endes gemacht. Der Professor Buri wurde ärztlicher Leiter, unterstützt von Professor Spier, der ebenfalls Unfallchirurg und Handchirurg war. Und die haben das dann viele Jahre als ärztliche Leitung gemacht, wurden dann abgelöst von Professor Pool vom RKU, den vielleicht auch noch einige Ulmer kennen. Und so war das, also die ärztliche Leitung geklärt und eben wie gesagt, bis dann genau genommen 1999 war das eben tatsächlich im Besitz von Heubel und Fischer. Mhm. Dann wurde das Ulm-Kolleg übernommen, wurde dann eben auch zur gemeinnützigen GmbH, was die Berufsfachschulen betrifft. Mhm. Und entsprechend hat sich es eben weiterentwickelt, was wir jetzt noch gar nicht erwähnt hatten. Wir sind nicht nur Berufsfachschulen, sondern wir sind vor allem auch im Bereich beruflicher Fort- und Weiterbildung durchaus eine Größe in Süddeutschland und haben da recht große Strahlkraft. Sie selber haben gesagt, das Ulm-Kolleg hat mir zunächst nichts gesagt. Mhm. Das ist tatsächlich schade, dass das bei manchen Ulmern so ist.
Ich bin echter Ulmer, bin hier aufgewachsen, bin mit dem noch gar nicht immer bisher in Berührung gekommen.
Ja, ist komisch, gell?
Ja.
Und aber wenn man in der Fachwelt nach einem Ulm-Kolleg fragt, da bin ich mir sicher, oder da weiß ich, ja, oder so erlebe ich es, da werden wir sehr, sehr gut wahrgenommen. Mhm. Nicht zuletzt aufgrund unserer Fort- und Weiterbildung, wo eben dann eben auch nationale und internationale Spezialisten von uns angeheuert werden, um dann eben entsprechend hochqualitative Fort- und Weiterbildungen anzubieten. Und kurioserweise, das Volk der Krankenärzte, Masseure oder überhaupt der Therapeuten ist von jeher eigentlich sehr, sehr fortbildungswillig. Und so von wegen das Thema Lifelong Learning, das hatten die schon verinnerlicht, bevor es den Begriff vielleicht gab. Also ein bisschen übertrieben gesagt.
Ja, ja. Aber ich denke auch gerade, weil Sie sagen, natürlich im medizinischen oder in diesem Kontext ändert sich ja auch immer wieder, was das Wissen angeht. Und insofern, dass man da ständig dazulernen muss, leuchtet mir ein, wie in anderen Berufen auch, aber klar in der Medizin, wo man ständig auch irgendwo neue Einsichten, neue Erfahrungen oder irgendwo an der Stelle neue Verfahren oder auch Medizin oder was, Medikamente vielleicht sogar irgendwo auch dazu bekommt, ja, leuchtet mir ein, dass da eine Fortbildung notwendig ist. Also auf jeden Fall, bis 1976 geht die Geschichte zurück. Sie hatten gesagt, es wurde als Privatschule gegründet. Ist das dann heute, ist das dann immer noch im weitesten Sinne eine private Schule oder ist das irgendwie auch im Kontext, weil Sie Uni gesprochen haben, irgendwo in einem großen Verband, irgendwie eine auch staatlich anerkannte oder geförderte Institution oder wie muss man es sich vorstellen? Oder ist es dann schon tatsächlich noch als private Weiterbildungs- oder Ausbildungsinstitution zu sehen? Oder wie genau ist es von der
genau. Also letzten Endes, wir sind nach wie vor eine private Institution, also ja, auch die Schulen befinden sich in privater Trägerschaft. Mhm. Da ist so, dass es sich ja zum Glück auch ein ganzes Stück weit entwickelt hat die letzten Jahre, also nicht nur bei uns im Haus, sondern genau genommen im Land Baden-Württemberg oder auch bundesweit. Die Politik ist endlich drauf gekommen, dass es eigentlich ein Stück weit der Unding ist, dass so wichtige Berufe wie Ergotherapie, Physiotherapie, Logopädie, Massage, dass dort eben tatsächlich das an vielen Stellen Schulgeld bezahlt werden muss im Vergleich zu anderen medizinischen Fachberufen, wo es eben auch Ausbildungsvergütung gibt. Da hat sich jetzt die letzten Jahre einiges getan. Und es ist inzwischen so, dass es fast im gesamten Bundesgebiet diese Ausbildungen schulgeldfrei sind. Ja. Tatsächlich, Baden-Württemberg hinkt da noch ein bisschen hinterher. Aber ist auch auf dem Weg dazu. Da an dem Prozess bin ich selbst auch ein Stück weit beteiligt. Und genau genommen, wenn ich es jetzt aufs Umkolleg beziehe, wir konnten unser Schulgeld von ursprünglich 330 Euro im Monat vor 2 Jahren auf 160 Euro senken. Und es hat eben damit zu tun, dass eben das tatsächlich die staatlichen Zuschüsse erhöht wurden. Und hat auch damit zu tun, dass eben das Privatschulgesetz neu gefasst wurde. Mhm. Und es ist jetzt aber auch der mehrfach formulierte politische Wille, innerhalb der nächsten paar Jahre die komplette Schulgeldfreiheit zu schaffen.
Ah ja.
Mhm. Und also das freut mich selber natürlich auch, ja, weil ich sehe es genauso, dass diese Berufe so wichtig sind, dass man da eigentlich kein Schulgeld zahlen sollte.
Mhm. Und weil Sie gesagt haben, es ist ein Verbund, also Ulm ist ja, denke ich, in Bezug auf Medizin und auf überhaupt natürlich auch Uni, Universitätskliniken, alles, glaube ich, und BWK auch dazu, medizinisch im Umfeld, im Weiteren sind, glaube ich, schon ein relativ bedeutender Standort, oder? Also mit dem, was an Institutionen da ist oder auch an Know-how in Bezug auf Medizin. Allein das BWK gilt ja als exzellente Institution. Ja. Also Ulm ist schon medizinisch gesehen, glaube ich, ein guter Weg, oder?
Also es ist ein Traum für uns, dass wir in Ulm sind und genau genommen, ja, so eine Infrastruktur in direkter Umgebung haben nur ganz, ganz wenige Schulen in Deutschland. Sie haben es richtig angesprochen, es ist erstmal alle Bereiche der universitären Medizin sind interessant und dort bilden wir auch aus praktisch. Das BWK ist ein sehr, sehr wichtiger Kooperationspartner, Rehabilitationskrankenhaus Ulm, und die sind ja alle, kann man sagen, schon mal in Laufnähe von uns. Und wie gesagt, so eine Infrastruktur haben viele andere Schulen, die eben nicht an Universitätsstädten sind, natürlich nicht. Mhm. Und das geht ja auch noch weiter. Wir haben ja definitiv im Honorarbereich Dozenten eben aus den Universitätskliniken. Wir haben eine Kooperation, genau genommen im Biomechanischen Institut der Universitätsklinik. Wir haben Referenten und Dozenten vom Anatomischen Institut. Mhm. Und so haben wir natürlich auch Zugriff auf Spezialisten. Und dann haben unsere Schüler eben auch im Thema praktische Ausbildung durchlaufen sie eben, wie gesagt, die verschiedenen medizinischen Fachbereiche. Und das dann halt, ja, in der universitären Spitzenmedizin. Mhm. Und wenn man jetzt beispielsweise die Physiotherapie nimmt, die müssen definitiv Chirurgie durchlaufen, sehr aufwendig. Die Orthopädie, die Neurologie, die innere Medizin, das sind so die stundenstärksten praktischen Ausbildungsbereiche. Gynäkologie, Pädiatrie, etwas nachgeordnet. Und da sind wir natürlich mit der Universität Ulm hervorragend aufgestellt, weil es ja auch die entsprechenden Kliniken gibt.
Ja, ja. Mhm. Also von daher ein sehr, sehr gutes Umfeld, wo Sie auf jeden Fall einfach durch Austausch, also Dozenten und Leute bekommen, die dann auch in der Praxis nah dran sind. Sind dann auch jetzt, sagen wir, Ihre Schüler und Schüler oder Azubis oder die Leute, die bei Ihnen sind, dann in den Kliniken mal vor Ort und können da gucken, ja. Also die sind räumlich durchaus auch mal irgendwo vielleicht in den Institutionen und können sich da ein bisschen orientieren, ja, oder?
Also das ist nicht nur ein bisschen orientieren, ja, so rein, um da das ein bisschen rund zu machen. Genau genommen haben wir 4.600 Stunden Ausbildung,
ja,
und davon sind 1.600 Stunden als praktisch definiert. Also sprich 1.600 Stunden oder eigentlich ein Vollzeitjahr sind unsere Schüler praktisch tätig in den verschiedenen Einrichtungen. Mhm. Wir haben ein rollierendes System von Praktikumsstellen oder Orten der praktischen Ausbildung. Das heißt, jeder Schüler durchläuft nach einem festgelegten Plan die verschiedenen Einrichtungen. Hinter den Einrichtungen stehen dann eben auch die verschiedenen medizinischen Fachrichtungen. Bei den wichtigen durchlaufen sie diese dann mehrfach. Und so ist dann am Ende der praktischen Ausbildung sind die Schüler identisch ausgebildet.
Mhm, ja, verstehe. Mhm. Also insofern auch an der Stelle einfach ein sehr starker Praxisbezug gegeben durch die Umwelt, durch die anderen Institutionen hier in Ulm.
Mhm. Ja, und natürlich auch das, durch die gesetzlichen Vorgaben, weil es eben auch so vorgegeben ist. Mhm. Und was auch nicht zu vergessen ist, also diese 2.900 Stunden, die bei uns an der Schule laufen, da ist schon sehr viel Theorie, aber wir haben auch natürlich fachpraktischen Unterricht, da lernen und üben die Schüler die verschiedenen Behandlungstechniken gegenseitig aneinander und entsprechend ist zum einen dadurch natürlich der Unterricht aufgelockert und zum anderen, ja, erfahren sie es auch selber als Übungsobjekt, was sie später eben mit den Patienten machen, und das ist auch nicht schlecht.
Schön, dass Ulm ein wichtiger Fleck sozusagen im medizinischen Umfeld ist und auch gute Gelegenheit für diejenigen, die hier eine Ausbildung machen. Jetzt wollen wir natürlich ein bisschen näher wissen, was genau man bei Ihnen denn erlernen kann. Vielleicht auch ein bisschen, was dazu die Voraussetzungen sind und einfach verstehen, was da genau bei Ihnen, in welcher Zeitdauer, mit welchem Inhalt eigentlich vermittelt wird und vielleicht auch, wo die Menschen, die das machen, dann später zum Einsatz kommen können, also wo prädestiniert quasi nachher für die eine Ausbildungs-, eine Arbeitsstelle entstehen kann. Sprechen wir uns ein bisschen in der Detaillierung.
Sehr, sehr gern. Ich würde gerne beginnen mit Massage und Physiotherapie und würde es auch gerne zusammen so ein bisschen versuchen zu erklären, weil wir da ein schönes Beispiel haben, auch von Durchlässigkeit, wie es ja immer in der Bildungslandschaft gefordert wird. Es ist eben so, dass beide Berufe eigentlich ursprünglich unterschiedliche Zugangsvoraussetzungen haben. Die Massage kann tatsächlich mit dem Hauptschulabschluss gemacht werden. Für die Physiotherapie braucht man mittlere Reife. Und die Massageausbildung dauert schulisch 2 Jahre und dann kommt noch ein halbes Jahr Anerkennung dazu. Und die Physiotherapieausbildung ist 3 Jahre schulisch und natürlich eben mit diesen praktischen Elementen, wie wir es ja vorher schon besprochen hatten. So, und jetzt ist eben doch ein bisschen spannend, weil genau genommen die Schnittmengen zwischen den beiden Berufen sind gar nicht so klein. Da gibt es eben den großen Bereich der physikalischen Therapie. Was steckt da dahinter? Eben alles, was physikalisch angewandt wird. Das heißt, es gehören da die verschiedenen Massagetechniken, Massageformen dazu. Es gehört dazu die Elektrotherapie und es gehört dazu die Hydrotherapie. Und es sind so die Steckenpferde oder die Hauptpfeiler, genau genommen in der Massageausbildung. Mhm. Sind aber genauso Bestandteil in der Physiotherapieausbildung. Und dann gibt's natürlich noch weitergehende und auch theoretische Inhalte, die deckungsähnlich oder deckungsgleich sind. Also gerade so wichtige theoretische Fächer wie Anatomie, Physiologie, aber dann auch spezielle und allgemeine Krankheitslehre werden vom Umfang her in vielen Bereichen identisch, teilweise oder werden dann nur mit geringen Unterschieden dann in beiden Ausbildungen gelehrt. Und was aber natürlich faktisch, dass natürlich die Physiotherapeuten in 3 Jahren mehr lernen als die Masseure in 2 Jahren. Und ich hatte ja vorher schon mal erwähnt, dass wir eine Klasse als Ergänzungsausbildung führen. Das ist eben eine Möglichkeit, die es seit dem Berufsgesetz 1994 gibt, dass eben ausgebildete Masseure dann in einer Art Ergänzungslehrgang, nicht in einer Art, sondern in einem Ergänzungslehrgang, was auch Vollzeitausbildung bedeutet, innerhalb von 1,5 Jahren den Physiotherapeuten draufsatteln können. Also, und das ist das, was ich mit Durchlässigkeit meine. Also, es ist durchaus dann auch möglich, mit Hauptschulabschluss den Physiotherapeuten zu machen. Gut, die Inhalte habe ich jetzt grob beschrieben. Vom Ablauf der Ausbildungen her ist es tatsächlich so, dass wir immer am Anfang der Ausbildung, egal ob in der Massage oder in der Physiotherapie, haben natürlich erst einen Block, einen recht langen Block, wo die komplett bei uns am Ulmkolleg sind, um eben die verschiedenen Techniken zu lernen, um verschiedene theoretische Grundlagen zu lernen. Und dann so nach 10 Monaten geht es dann in die praktische Ausbildung und dann ist eben so, dass die Schüler halbtags dann in den verschiedenen Praktikumseinsatzstellen sind und dann am Nachmittag bei uns. Ich muss so ein kleines Komma machen. Wir sind seit 2008 in der Physiotherapie zweizügig, das heißt, da haben wir 2 Klassen. Und da ist tatsächlich so, bei der zweiten Klasse, da wechseln sich immer Block-Unterrichtsphasen mit Block-Praktikumsphasen. Aber es ist ein bisschen anders organisiert. Vom Umfang her und von den Inhalten her wird aber genau das Gleiche vermittelt. Dann nach 2 Jahren bei den Masseuren kommt es zu den staatlichen Abschlussprüfungen. Die sind recht umfänglich und aufwendig und auch anspruchsvoll. Wenn das dann der Absolvent besteht, kann er dann eben das halbe Jahr Anerkennung machen. Dann bekommt er zusätzlich zur Bezeichnung Masseur auch noch die Bezeichnung medizinischer Bademeister.
Bademeister?
Ja, aha, also okay. Die Reaktion kenne ich. Ja. Ja, bitte nicht in die Irre führen lassen. Mhm. Das ist also nicht der Bademeister, wie ihn wir vor Augen haben, also nicht der Typ, der am Beckenrand steht und mit der Drillerpfeife dann die Leute aus dem Bad pfeift. Nee, das wäre eigentlich dann der Schwimmmeister. Der medizinische Bademeister bezieht sich eigentlich eben auf diese hydrotherapeutischen Maßnahmen. Wenn man das dann eben nachweislich praktisch eben noch vertieft hat in dem Anerkennungsjahr, dann darf man eben diese Zusatzbezeichnung nennen und dann ist eben auch klar, dass man eben diese hydrotherapeutischen Anwendungen eben adäquat anwenden kann. Wurde ja auch in der Ausbildung gelernt.
Ja,
bezieht sich auf den Bereich. Genau. Sie können sich aber auch dazu entscheiden, entweder dann vor dem Anerkennungshalbjahr schon in die 18-monatige Ergänzungsausbildung einzusteigen, wenn das passt. Sie können aber, wie gesagt, das Anerkennungshalbjahr auch machen. Dann in den 18 Monaten, das ist eigentlich recht transparent. Alles, was dort gelehrt wird, hat in der Massageausbildung gefehlt. Das sind dann vor allem so Schwerpunkte eben mehr im bewegungstherapeutischen Bereich. Es sind teilweise Vertiefungen der Theoriefächer, zum Beispiel in der Biomechanik und in der Physiologie. Es sind dann noch ein paar ganz klar krankengymnastische Behandlungstechniken beinhaltet, wie manuelle Therapie, Bobat Wojta, das spielt dann mehr im neurologischen Bereich. Und genau genommen haben sie dann wirklich nach den 3,5 Jahren eigentlich die Komplettausbildung Physiotherapie und sind aber im Bereich der physikalischen Therapie noch ein Stück ausführlicher ausgebildet. Auch nach den 1,5 Jahren kommt es wieder zu staatlichen Abschlussprüfungen. Die haben jetzt gerade bei unserem laufenden Kurs am Freitag begonnen. Und auch die sind anspruchsvoll. Was aber im Vergleich zu 3-Jährigen man auch herausarbeiten kann, genau genommen sind die staatlichen Abschlussprüfungen auch auf 2 Etappen aufgeteilt. Mhm. Und somit ist eigentlich für die Teilnehmer in der Massage und in der 18-monatigen Ausbildung doch etwas angenehmer. Mhm. Und dann sind wir bei der 3-jährigen Ausbildung Physiotherapie. Nach 3 Jahren oder kurz vor Ende der Ausbildung gehen wir wieder mit allen Schülern in den Blockunterricht, um sie auf die Abschlussprüfungen vorzubereiten. Und die sind wirklich ziemlich umfänglich. Die erstrecken sich über 4 Wochen.
Oha.
Und beinhalten eigentlich genau genommen, je nachdem wie man es zählt, ein Stück über 30 Prüfungen.
Oh, das und ist ja eine Menge.
Das, genau, und für beide Berufe gilt, es gibt immer einen schriftlichen Teil, also schriftliche Prüfungen, dann gibt es einen praktischen Teil. Da werden zum Teil eben die Techniken abgeprüft und es gibt aber auch immer die Prüfung am Patienten, also mehrere Prüfungen am Patienten. Und dann kommt zum Schluss eben noch die mündliche Prüfung, wo eigentlich vor allem im theoretischen Teil spielt, also sprich Physiologie, Anatomie, spezielle Krankheitslehre.
Trotzdem, ich meine, wenn es 30 Prüfungen sind, müsste man annehmen, dass es auch an die 30 Fächer dann gibt in der Ausbildung. Da denke ich, du lieber Gott, in die Richtung, was Komplexität und wie viele unterschiedliche Fächer oder Themen. Also
genau, also das ist also nett. Wir sind ja Berufsfachschule.
Ja.
Und natürlich kommen auch dann unsere Berufsfachschüler und denken, ja gut, jetzt geht's wahrscheinlich so weiter wie in der Regelschule. Aha. Ich komme am ersten Schultag, dann bekomme ich meinen Stundenplan und der läuft zumindest mal ein Jahr durch. Weit gefehlt. Wir haben durch das, dass wir so viele Fächer haben, einfach auch Fächer, die nur relativ kurz unterrichtet werden, meinetwegen 20, 40, 60 Unterrichtseinheiten, die laufen dann irgendwann aus und dann kommen neue Fächer dazu. Und so haben Sie absolut recht, wir haben eine große Anzahl an unterschiedlichen Fächern und ein großer Teil der Fächer wird am Schluss geprüft.
Mhm. Sind es dann ganz einfach spezifisch, ich meine, wenn es trotzdem so viele sind und manche auch kurz und wenig, geben Sie auch vielleicht mal einen ganz kurzen Überblick, was man sich darunter vorstellen kann, wenn ich mir jetzt überlege, das ist irgendwo am Mensch irgendwo eine Dienstleistung, aber um alle Welt, was sind jetzt da 30 unterschiedliche irgendwo Fächer oder gut, Anatomie leuchtet mir vielleicht ein, dies und jenes, aber vielleicht einfach ein bisschen da noch einen Überblick.
Gerne, ja klar.
Weil 30, ich könnte mir jetzt aus dem Stegreif das gar nicht vorstellen, was da so viele verschiedene Themen, Fächer oder einfach unterschiedliche Wissensgebiete sind, die da alle relevant sind.
Genau. Also wir haben natürlich im Theoriebereich haben wir natürlich wirklich so Fächer, wie wir jetzt schon mehrfach genannt haben. Da kommt noch Psychologie dazu, da kommt noch Berufskunde zum Beispiel dazu. Auch das gehört noch ganz klar zum theoretischen Bereich. Und dann unterteilt sich eben die spezielle Krankheitslehre in 6 medizinische Disziplinen. Und die habe ich vorher auch schon erwähnt, eben die Chirurgie, innere Medizin, die Kinderheilkunde, Pädiatrie, Frauenheilkunde, Gynäkologie, Neurologie, Nervenheilkunde und das 6. fällt mir immer nicht ein, oder? was jetzt fällt. Die Orthopädie fällt natürlich, okay. Genau. Und das gibt's als 6 ärztliche Unterrichtsfächer. Und dann gibt's genauer genommen als Pendant dazu die methodischen Anwendungen. Und das heißt, es gibt dann methodische Anwendungen der Physiotherapie in der Chirurgie und der Orthopädie und so weiter. Also haben wir da schon mal 12 Verstehe. Fächer.
Jawohl.
Und so erklärt sich das schon mal ein Stück weit, die hohe Anzahl von Fächerzahlen. Dann gibt es eben, wie vorher auch schon erwähnt, den großen Bereich der Behandlungstechniken und da gibt es einfach in der Physiotherapie auch sehr, sehr vielfältige Behandlungstechniken. Da gibt es manuelle Therapie, es gibt Bobat, es gibt Weiter, es gibt funktionelle Bewegungslehre, es gibt Grundlagen, es gibt Funktionsanalyse, es gibt Brunko und so weiter. Also da merkt man schon, dann sind wir nur mal bei 12, dann sind wir bei 20 oder noch mehr Fächern. Und so läppert sich das dann eben zusammen.
Ja.
Und dann zu den Abschlussprüfungen ist es auch so, dass manche Fächer auch mehrfach geprüft wurden. Also zum Beispiel spezielle Krankheitslehre, sowohl schriftlich als auch mündlich.
Okay, ja, also doch sehr, sehr komplex und das, was Sie alles aufgezählt haben, ja, irgendwo klar, das versteht man dann, aber das ist ja dann schon, so eine recht, zumindest so wichtig, wie es sich anhört, eine recht fordernde Ausbildung, wo also die Leute schon sehr intensiv dranbleiben müssen und das nicht unterschätzen dürfen.
Nee, ist auf alle Fälle so, aber die Fächervielfalt macht natürlich auch, schützt ein Stück weit vor Langeweile.
Ja. Generell so die Frage, die mir vorher auch irgendwo im Kopf irgendwie schwebte, wie ist denn aktuell so bei Ihnen die Nachfrage, wie beliebt oder wie populär sind denn diese Ausbildungsgänge? Ich meine, es gibt bestimmte Trendberufe, die immer da sind. Eine Zeit lang wurden alle Leute in Richtung Design und Grafik, dann andere jetzt wieder mehr in Richtung Medien. Es gibt immer so bestimmte Trends, die sehr, sehr gefragt sind und andere, sind halt dümpeln halt vielleicht ein bisschen vor sich hin. Wie sind bei Ihnen in diesem Umfeld Gesundheit, Massage und Psychotherapie und so fort. Wie ist denn da die Nachfrage und wie entwickelt sich das so?
Also letzten Endes kann man sagen, da haben natürlich auch drei unterschiedliche Berufe mit unterschiedlicher Attraktivität für Bewerber. An erster Stelle ist definitiv die Physiotherapie, deswegen ist die Schule auch mit am größten, deutlich am größten. Massage und Podologie, da haben wir immer mal wieder Wellen drin in der Bewerberzahlen.
Aha, ja.
Und gut, das kann man natürlich auch ein Stück weit erklären. Letzten Endes, also die Physiotherapie, nur mal um so eine Zahl in den Raum zu stellen, haben wir jetzt im Lauf der letzten 10 Jahre auf unsere 56 Ausbildungsstellen im Schnitt ein Stück über 200 Bewerber.
Oh, Donnerwetter.
Genau.
Das ist ja doch eine ganze Menge.
Ja, richtig. Und jetzt im Bereich der Massage und im Bereich der Podologie, da sind wir deutlich davon entfernt. Da werden wir so im Größenordnungsmäßig, sind wir froh, wenn wir 30 bis 40 Bewerber haben. Mhm. Weil natürlich, es ist so, wir machen trotzdem unsere Aufnahmeverfahren und bei Leuten, wo wir sagen, nee, das funktioniert so, oder wir können es uns nicht vorstellen, da sind wir auch wirklich so, dass wir dann auch sagen, nee, dann starten wir lieber mit einer kleineren Klasse, als dass wir auf Teufel komm raus die Klasse voll machen.
Mhm. Also lieber geeignet und weniger als ungeeignet und raumvoll. So
genau.
So.
Ja, ja. Ja. Mhm. Genau, und letzten Endes, die Massage erlebt jetzt gerade wieder eine ziemliche Renaissance. Also wir haben letztes Jahr mit 20 Schülern beginnen können. Das war sehr, sehr schön. Und so wie die Bewerbungszahlen jetzt dieses Jahr laufen, wird es ähnlich sein im Herbst. Das ist wunderbar. Bei der Podologie verhält sich im Moment ähnlich. Mhm. Zum Beruf Podologie, zu dem habe ich ja noch relativ wenig gesagt. Da will ich auf alle Fälle noch ein bisschen mehr erzählen.
Ich glaube, da machen wir einen
dritten Blog. Genau, sehr gerne.
Den haben Sie auch explizit ja auf Ihrem Strip dann aufgeschrieben. Ja.
Aha. Genau. Ja. Und aber so generell muss man sagen, diese Berufe sind nach wie vor gefragt. Und was auch spannend ist, also definitiv im Bereich der Physiotherapie haben wir genauso einen Fachkräftemangel wie im Bereich der Krankenpflege. Das heißt, die Leute, die den Physiotherapeuten, die Physiotherapeutin den Beruf erlernen, die haben sehr gute Berufsaussichten und können sich auch aussuchen, in welche Fachbereiche sie dann gehen wollen. Bei der Massage ist es so, dass zwar der medizinische Bereich die letzten Jahrzehnte deutlich kleiner geworden ist, aber dafür natürlich so der Bereich Wellness, Tourismus ein Stück weit eine Rolle spielt oder der Bereich, sag ich jetzt mal, Fitness und Sport ist durchaus auch nicht verkehrt, wenn man mit einer Massageausbildung dort ist. Und aber ganz viele machen natürlich dann tatsächlich über den Masseur den Weg in die Physiotherapie dann weiter.
Mhm. Aber unterm Strich bleibt, es ist auf jeden Fall ein Beruf, wo man nachher eine gute Perspektive hat. Das heißt, wer heute einen sicheren Job irgendwo sucht, kann sich für die Ausbildung bewerben und hat dann gute Chancen. Und sowieso, wenn wir schon gesagt haben, von den Ausbildungsbedingungen, von den Rahmenbedingungen sind wir in Ulm sehr gut ausgestattet. Aus welchen ungefähr Umfeld, Entfernung kommen dann die Menschen? Ich meine, sind es auch Menschen, die dann, weil die Schule ja, sagen wir es, doch was Einzigartiges vielleicht ist, dann die von weit hierher anreisen? Oder also sind die überwiegend aus Ulm und Umfeld die Menschen, die hier zu Ihnen kommen oder auf die Schule gehen? Oder wie ist das so?
Wenn ich schaue, da habe ich jetzt auch einen Überblick über 30 Jahre. Also ja. Zu meiner Zeit war es tatsächlich so, da war das Einzugsgebiet noch ein Stück größer. Mhm. Schlicht und ergreifend, weil es deutlich weniger Physiotherapie-Schulen in der Fläche überhaupt gab. Mhm. Jetzt ist schon so, dass wir natürlich viele Schüler aus Ulm, Neu-Ulm und der näheren Umgebung haben. Aber trotzdem scheinen wir immer noch eine gewisse Strahlkraft auch überregional zu haben. Also wir haben ganz, ganz regelmäßig eine geringe Anzahl von Schülern aus dem Allgäu, also aus dem gesamten Allgäu, aus Oberschwaben oder auch von der Ostalb. Auch in Richtung Stuttgart haben wir durchaus Schüler oder rekrutieren wir auch Schüler. Also so ein Radius von 100 Kilometer kann man auf alle Fälle sagen. Und was ganz spannend ist, wir haben natürlich auch immer wieder Leute, die von deutlich weiter herkommen. Wir haben einen spanischen Schüler, wir haben jemand aus Südtirol. So.
Na, immerhin. Das heißt, die Schule hat dann auch schon in Fachkreisen eine Strahlkraft weit über die Region hinaus und ist dann schon als exzellente Berufsausbildungsstätte bekannt. So.
Ja, ich glaube. ja, ich bin da so selbstbewusst und sage ganz klar, ja.
Sagen wir einfach mal, ja.
Genau.
Als Ulmer sagen wir einfach mal betont, ja.
Genau.
ja. Aha. Schön. Ich denke, bevor wir dann, Sie wollten auch noch zur Podologie gerne ein bisschen was näher ausführen, das machen wir doch gleich nach der Musik.
25 Jahre Radio Free FM. Länger on air als Berbling Air.
Wir sind zurück bei der Plattform Radio Free FM. Heute Nachmittag sprechen wir über Ulm-Kolleg, die Berufsausbildung im Bereich Physio, Massage. Und wir haben noch einen dritten Bereich oder eine dritte Ausbildung im Bereich Podologie, die, wenn ich das richtig verstanden habe, die kleinste ist, aber auch, glaube ich, die neueste. Und da wollten Sie ein klein bisschen näher ausführen. Und dann sprechen wir noch ein bisschen über die Podologie, Herr Schneider.
Gut, ja, vielen Dank. Ja, Podologie, was steckt da dahinter? Also viele Menschen kennen den Begriff oder inzwischen. Das war vor 10 Jahren noch nicht so. Also Podologie kommt aus dem Griechischen, Podos, der Fuß. Also es dreht sich um medizinische Fußpflege. Und auch da haben wir so Erfahrungen gemacht, dass manche Leute sich dann von dem Begriff ein bisschen erschrecken lassen. Oder meinetwegen auch die komplett falsche, oder nicht komplett falsche, aber doch großteils falsche Vorstellung haben, nämlich ja, Fußpflege beschränkt sich auf Zehennägel schneiden und vielleicht ein bisschen Hirnhaut raspeln oder so. Aber es ist viel, viel, viel komplexer. Und es ist ja schon bemerkenswert. Eben der Gesetzgeber hat Anfang 2000 festgestellt, Mensch, es gibt Fußpflege, aber es gibt kein Berufsgesetz und auch keine staatlich geregelte Ausbildung dafür. Wir müssen das unbedingt regeln, weil das ist ein sehr, sehr wichtiges Feld auf der einen Seite und auf der anderen Seite, wenn die Leute nicht gut ausgebildet sind, dann steckt da ein enormes gesundheitliches Risiko drin. Um das ein bisschen genauer zu erklären, es gibt einfach Erkrankungen am Fuß, die eben mit guter medizinischer Fußpflege sehr, sehr gut behandelt werden können und den Menschen dann eben sehr, sehr gut geholfen werden kann. Es gibt das Thema diabetisches Fußsyndrom, also das ist eben tatsächlich dann eine Stoffwechselstörung im Zusammenhang mit der Volkskrankheit Diabetes, wo eben dafür sorgt, dass eben am Fuß bestimmte Veränderungen stattfinden, die eben über medizinische Fußpflege gelindert oder verändert werden können. Und zusätzlich ist es eben so, dass so ein diabetischer Fuß immer gefährdet ist, dass er eine schlechtere Wundheilung hat. Und das heißt, wenn eben durch die Fußpflege Verletzungen gesetzt werden, besteht ein gewisses Risiko, dass sich daraus noch ernstere Dinge entwickeln können. Und das war so die Hauptmotivation dann für den Gesetzgeber zu sagen, nee, wir brauchen auch hier an medizinischen Experten und wir brauchen deswegen dann auch eine entsprechende Ausbildungs- und Prüfungsverordnung und ein Berufsgesetz, wo dafür sorgt, dass diese Ausbildung geregelt wird.
Und das hat man vorher überhaupt noch nicht so im Fokus gehabt. Das heißt, das ist erst seit kurzer Zeit, dass Sie sagen, dass da eine geregelte Berufsausbildung dafür existiert.
So ist es, genau.
Bei der Betonung, Sie sagen, eine Bedeutung, denkt man, das müsste ja auch schon mal irgendwie vielleicht früher irgendwo da ins Bewusstsein gerückt sein, ist aber dem noch nicht so.
Nee, es gab da ganze Wildwuchs an unterschiedlichen Ausbildungen. Es gab natürlich sowieso die kosmetische Fußpflege. Wie der Name sagt, kosmetisch, das geht dann natürlich um die Schönheit vom Fuß, ist ja auch gerechtfertigt. Und dann gab es natürlich ja mehr oder weniger ernsthafte Ausbildungsprogramme, die dann ärztlich kontrolliert geheißen haben, wenn ein Arzt dann eben dort die Leitung irgendwie übernommen hat. Aber es gab keine staatlich geregelte Ausbildung, definitiv nicht. Mhm. Und zum Glück wurde das Manko erkannt. Und wie gesagt, seit Anfang 2000 gibt es diese Ausbildung. Wir bilden das jetzt aus seit 2003, also waren auch am Anfang ziemlich früh mit dabei. Und es war natürlich auch eine spannende Sache, weil das war gerade noch in der Phase, wo genau genommen wir eine Ausbildung aus der Taufe gehoben haben, wo es noch ganz wenige oder noch fast keine Podologen überhaupt gab. Natürlich hat das Berufsgesetz dann auch Übergangsregelungen geschaffen, um eben überhaupt Podologen dass man Podologen ausbilden konnte. Genau. Und jetzt ist aber auch in Deutschland etabliert und auch bei uns sehr etabliert, diese podologische Ausbildung. Und auch da muss man einfach sagen, auch wieder hochkomplex, was diese podologische Ausbildung im Vergleich zu der Physiotherapie und der Massage noch ein bisschen auszeichnet oder unterscheidet. Die Podologen arbeiten auch eben mit Instrumenten, mit Schere, mit Skalpell, mit verschiedenen Fräsern, also auch mit elektrischen Geräten, um eben diese Fußpflege entsprechend zu betreiben. Das ist das eine. Sie arbeiten dann auch noch anderweitig, handwerklich. Es gibt dann verschiedenste Dinge, die eben gemacht werden, um bestimmte Sachen am Fuß eben zu behandeln. Es gibt sogenannte Spangen, mit denen wird eben das Wachstum des Nagels korrigiert und die müssen eben auch handwerklich teilweise angefertigt werden. Es gibt sogenannte Orthosen, das sind genau genommen so eine Art Silikonschienen, die dafür sorgen, dass zum Beispiel bei Zehenfehlstellungen oder Deformitäten keine Druckstellen entstehen. Und dann gibt's eh das ganze Thema Druckentlastung und Reibungsschutz. Also das ist sehr, sehr vielfältig. Also es ist deutlich mehr als nur einfach die Zehennägel schneiden.
Ja, ich vermute mal, überwiegend trifft es vielleicht eher dann die Menschen etwas im fortgeschrittenen Alter, oder weil vielleicht viele Jüngere sich das auch gar nicht so vorstellen können oder nicht so betroffen sind. Also es sind Sachen, die auch vielleicht ein bisschen mehr dann im Alter dann auftreten, oder?
Ja, ganz klar. Es ist natürlich so, dass viele der Dinge eher im Alter auftreten. Ja. Vor allem im Diabetes dann, klar, gibt es auch den Juvenilen, aber den Altersdiabetes, der breitet sich ja auch oder verstärkt aus. Mhm. Und auch das mit den Deformitäten, das kommt auch oftmals später vor. Aber durchaus gibt es auch Fragestellungen oder Behandlungsschwerpunkte bei Jüngeren, zum Beispiel auch bei Sportlern, wenn die irgendwie entsprechend Probleme haben, sei es Fußballer, Langstreckenläufer oder dergleichen. Auch die können podologische Behandlung an der einen oder anderen Stelle sehr, sehr gut gebrauchen.
Ja, also der Beruf auf jeden Fall bei Ihnen jetzt neu oder beziehungsweise ja, als drittes Bein, ist denn geplant, dass auch vielleicht da noch eine weitere Ausbildung hinzukommt, oder ist das jetzt im Augenblick mal auf die absehbare Zeit, das, was Sie sagen, das ist es dann auch, oder gibt es weitere Projekte und Themen, wo Sie sagen, da besteht vielleicht Bedarf, oder da diskutieren wir oder denken nach, ob wir auch noch eine Ausbildung irgendwo etablieren, oder?
Klar, also wir überlegen uns immer wieder, genau genommen, wo können wir vielleicht noch ein viertes Standbein oder dergleichen hinzuholen. Ja. Da muss man dazu sagen, wir sind ein Stück weit eingeschränkt. Jetzt tatsächlich auch ein Stück weit durch den universitären Standort. An der Universitätsklinik gibt es dann noch die Akademie für medizinische Fachberufe, wo eben auch vieles anderes abdeckt, und wir wollen denen nicht in die Quere kommen, weil wir gut zusammenarbeiten, und von dem her ist es ein bisschen beschränkt. Trotzdem bin ich überzeugt, dass sich sicher irgendwann mal wieder ein Beruf ergibt, den wir zusätzlich ausbilden können. Was aber natürlich auch spannend ist, ist eigentlich diese drei Berufe, die wir haben, ein Stück weit zu entwickeln. Und wahrscheinlich haben es auch schon viele mitbekommen, im Bereich der Gesundheitsberufe findet ja auch eine Akademisierung statt. Mhm. Und es werden viele Berufe inzwischen zumindest entweder ergänzend oder teilweise aber auch grundständig akademisch ausgebildet. In dem Themenfeld tummeln wir uns auch schon seit 2006. Wir haben eben eine Kooperation mit der Donau-Uni Krems, wo wir berufsbegleitenden Masterstudiengang anbieten. Wir haben eine Kooperation mit der Fernhochschule Hamburg, wo wir einen ausbildungsergänzenden Bachelorstudiengang anbieten.
Ah ja, okay.
Für mich ist es aber da nach wie vor noch Thema, dass wir auch versuchen, einen grundständigen Physiotherapiestudiengang irgendwann noch zu etablieren. Da haben wir auch verschiedenste schon Kooperationsprojekte, die am Werden sind. Was da aber natürlich Fakt ist, dass man natürlich stark abhängig auch von der Politik und der politischen Entwicklung, aber auch da bewegt sich was, und da sind wir sicherlich auch die nächsten Jahre gefordert, dass wir da dranbleiben.
Ja, eigentlich so, was ich vorher noch gedacht habe, wie ist es so, eigentlich sind die Berufe überwiegend von Mädels oder auch von Jungs und Mädels gefragt, oder ist es, wie verhält sich das so? Also oftmals denkt man, ein bisschen im medizinischen Bereich sind vielleicht mehr die Frauen irgendwo dran. Wie verhält sich das bei Ihnen so im Verhältnis der Nachfrage oder auch derjenigen, die dann in Ausbildung sind?
Also man kann sagen, dass tatsächlich im Bereich der Podologie und auch im Bereich der Physiotherapie definitiv immer schon mehr Frauen waren.
Ja.
Im Bereich der Physiotherapie, da schwankt's, da gibt's mal Jahrgänge, da sind wir fast pari, aber dann gibt's auch wieder Jahrgänge, wo definitiv unter einem Drittel dann Männer sind. Mhm. Im Bereich der Massage, da ist es so, dass wir pari und manchmal auch so ist, dass auch mal die Männer überwiegen. Ja, aber Sie haben natürlich recht, in Summe ist es schon so, würde ich jetzt sagen, haben wir so zwischen 60% und 65% Frauen am Ulm-Kolleg in der Ausbildung.
Mhm. Ja. Und haben Sie eine ungefähre Zahl, wie viele Absolventen in den vielen Jahren Sie dann schon so hatten? Ich meine, wie viele Schüler und Ausbildungsgänge Sie da schon durchgeschleust haben?
Ja, ich habe es ja mal zusammengefasst. Ich weiß es leider nicht auswendig. In Ihrer Zusammenfassung steht es, glaube ich.
Ja.
Jetzt werde ich hier abgefragt. Das ist ja,
wenn Sie es gerade nicht wissen, ich habe es hier vor mir stehen. Ich fand die Zahl zu beeindruckend. Ich wollte sagen, hier steht 9.150.000 Unterrichtseinheiten ausgebildet wurden. Also jetzt, das sind die Unrichtseinheiten.
Das sind die Unterrichtseinheiten. So viel Schmarrn, Therapeuten haben wir noch nicht ausgebildet.
Ich glaube, das steht da nicht. Ich habe nur die Zahl gerade gesehen. Das sind die Unterrichtseinheiten.
Ich habe das mal spaßeshalber zusammengeschrieben, grob über den Daumen gepeilt. Also wie gesagt, das war eigentlich zum 40-jährigen Jubiläum. Hab's eben zum heutigen Anlass noch mal ein bisschen hochgerechnet. Und das kann man ja ein Stück weit berechnen, dass man sagt.
Also es sind auf jeden Fall schon sehr, sehr viele Menschen, die bei Ihnen durchgehen. gelaufen sind und an der Stelle halt irgendwo auch in Berufen und in Arbeitsstellen dann tätig sind und letztendlich dann auch ihre Ausbildung da genossen haben oder ihre Ausbildung dann eben ja heute in Einsatz bringen können. Wir haben hier noch so einen kleinen Stichpunkt auf Ihrer Notiz, die ich von Ihnen hier habe, stehen. Ja. Da steht was zum Thema soziales Leben. Ja. Möchten Sie da noch was dazu sagen? Wir haben noch so ungefähr 3 Minuten.
Oh, da komme ich nicht weit. Also klar sind unsere Berufe ja per se schon mal sozial. Ja. Und das ist auch sehr, sehr angenehm. Man geht mit sozial geprägten Menschen um. Aber wir haben verschiedenste Projekte schon gemacht oder machen sie fortlaufend. Wir haben Kindergarten- und Grundschulprojekt. Das ruht im Moment zwar, aber da gehen eben unsere Schüler mit, auch Kollegen von uns eben in Kindergärten und Schulen und thematisieren das Thema ja eben Haltung und auch das Thema, wie trage ich einen Schulranzen richtig, wie viel Gewicht ist zumutbar und wie viel nicht. Und das ist ein Angebot eben an die Ulmer Grundschulen und Kindergärten. Da haben wir inzwischen eine ganz feste Liste von Institutionen, wo wir uns unbedingt haben wollen. Dann haben wir jetzt relativ neu, aber inzwischen auch schon knapp zwei Jahre Umweltprojekt. Die Gruppe nennt sich selber Ulmwelt, finde ich sehr passend. Mhm. Und das ist eine super Truppe, die angefangen, dass sie Bienenhotels installieren, verschiedene Pflanzen anpflanzen, dass sie genau genommen innerhalb vom Schulhaus verschiedenste Umwelttipps letzten Endes ja an den Mann, an die Frau, an die Schüler und Lehrer bringen, bis hin auch zu größeren Aktionen, machen die einfach recht viel und sehr, sehr breit gefächert und denken auch mit. Wir haben zum Beispiel das Thema, dass wir genau genommen in den Corona-Zeiten mit Plastikschürzen praktischen Unterricht machen. Mhm. Und jetzt haben sie angeregt, ja, es müsste doch auch gehen, dass man das quasi mit Bettbezügen macht. Wir haben das mit unserem Hygieniker geklärt und er hat dann auch, eine Waschvorgabe gegeben und entsprechend sind jetzt einige eben auch mit eben Textilien geschützt, was ja auch nicht verkehrt ist. Mhm. Mhm. Gut, was haben wir noch? Wir haben regelmäßig auch eine Typisierung im Sinne von der Knochenmarkspenderdatei. Haben jetzt sogar zu Corona-Zeiten im Herbst durchgeführt. Das war eine ganz spannende Geschichte. Das war, wie so oft, war es wieder eine persönliche Sache, wo an uns herangetragen wurde. Mhm. Und ich habe dann vorgefühlt bei der Blutspendenzentrale, ob es überhaupt denkbar ist, so eine Typisierung durchzuführen in Corona-Zeiten. Und da kam sofort, Mensch, Herr Schneider, nicht trotz, sondern gerade wegen Corona sollten wir es unbedingt machen. Wir haben einen enormen Einbruch, was eben die Typisierung betrifft und bitte, bitte machen Sie es. Und das haben wir dann eben durchgeführt und haben es dann sogar noch ausgeweitet auf unsere Fortbildungsteilnehmer. Also das war dann auch eine sehr, sehr gute Aktion.
Mhm. Ja. Ja, ich sehe schon, auf jeden Fall bei Ihnen ist eine ganze Menge los. Ich habe jetzt die Zahl doch noch schön gefunden.
Okay, steht, ich denke so doch.
76 bis 2001, 2051 Physiotherapeuten, 1300 Masseure und 260 Podologen, 75.000 Fortbildungsteilnehmer sowie 140 Masterstudenten samt Absolventen steht hier. Also schon eine Zahl, die auf jeden Fall schon, glaube ich, sehr beachtlich ist. Und insofern, ja, haben wir alle ein bisschen dazugelernt. Ich gucke mal gerade so ein bisschen auf die Uhr. Wir sind mit der Plattform tatsächlich schon wieder durch. Die Stunde verfliegt immer so arg schnell. Aber ich glaube, wir haben sie ganz gut mit Infos ausgefüllt. Herr Schneider, dann sage ich ganz herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns, bei mir in der Plattform waren. Mein Name ist Michael Trost, eine Moderation. Das war die Plattform für heute Nachmittag. Wir sagen es nochmal. Sie waren unser Studiogast. Einfach nochmal Ihren Namen kurz.
Florian Schneider, Ulm-Kolleg. Auch von meiner Seite aus vielen Dank, dass ich da sein durfte. War sehr, sehr, sehr kurzweilig. Vielen Dank.
Vielen Dank auch und bis dann. Bis morgen übrigens. Ja. Tschüss.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/programm/Plattform.